Hallo und herzlich willkommen zur, welche Folge haben wir? Siebte Folge von
Siebte.
In Your Face. Ja, wir sind wieder da. Die Sommerpause ist ja letztes Mal schon zu Ende gegangen, aber genau, jetzt 2 Wochen später wieder intakt. Wir sind ganz stolz, dass wir das geschafft haben.
Es fühlt sich an, als ob es derselbe Tag wäre. Ja, es fühlt sich so an.
Unglaublich. Es, als hätten wir heute Morgen miteinander telefoniert. Ja, krass, mein Name ist Fabian.
Und ich bin Tobias.
Immer noch, genau.
Immer noch.
Ja,
und vor 2 Stunden auch.
Ja. Diese unsere Hörer, Tobias, verstehen diese Insider-Jokes nicht. Wenn wir müssen noch dazu sagen, dass wir tatsächlich die Folge, die Sommerpause beendet hat, nämlich die Folge 6 zum Thema Mission, gerade aufgenommen haben.
Nein, die haben wir vor 2 Wochen aufgenommen.
Ja.
Wir machen das immer live am Samstag.
Live am Samstag, genau. Das müssen wir eigentlich mal machen, so eine In-Your-Face-Live-Folge mit vermutlich einem Zuhörer dann. Nein.
Meldet euch jetzt bitte mit Bild, ob ihr dabei werdet oder nicht.
Ja.
In your face at ruach.jetzt.
Genau. Ja, wo waren
worum
wir?
Geht's denn heute?
Genau, worum geht's denn heute? Wir wollen heute ein bisschen über Reformation reden. Das ist ja ein Thema, das jetzt gerade, wenn die Folge erscheint, aktuell sein wird, denn in wenigen Tagen ist das Reformationsjubiläum.
Was haben wir uns vorbereitet dafür?
Ja, unglaublich.
Ich war, kleine Anekdote davor, ich war 2014 bei einer Veranstaltung oder 15, ich glaube 15, 2015 in Dortmund bei einer Veranstaltung in dieser Remigiuskirche und so, und da hatte die Pfarrerin schon keinen Bock mehr aufs Reformationsjubiläum.
Das war vor 3 Jahren, ne? Dann hoffe ich, dass es überlebt hat bis heute.
Jahre, das war so, oh, wir sind alle froh, wenn das vorbei ist. Und ich dachte mir, Halleluja, das ist Reformation.
Ja. Du als Katholik. Ja, nee, wir wollen jetzt heute auch ein bisschen weniger historisch darüber reden, was ist Reformation und keine Ahnung was und was ist damals passiert. Das ist eigentlich nicht so das, worüber wir reden wollen.
Müssen.
Bitte? Ja.
Da hätten wir uns informieren müssen.
Genau, da hätten wir uns nämlich vorbereiten müssen. Aber ihr kennt ja, wie wir hier vorgehen. Wir reden einfach unvorbereitet über irgendwelche Dinge. Und
wir empfehlen euch den Film Luther.
Genau, lest bei Wikipedia nach. Wahrscheinlich ist das sogar gehaltvoller als Luther, der Film.
Ja, weiß ich nicht.
Ich habe den Film gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Habe ich das jetzt laut gesagt?
Kannst du jetzt am Dienstag dir angucken?
Ja, genau. Ich mache am Dienstagabend, Reformationstag, einen Filmabend zu Luther.
Und danach lebendes Brian.
Ja, genau. Nee, genau. Aber ich würde tatsächlich mal einfach mit der Frage an dich einsteigen, Tobias. Ist das für dich ein Reformationsjubiläum oder ein Reformationsgedenken? Das ist ja so das, was zumindest bei mir ankommt, dass die katholische Kirche immer von einem Reformationsgedenken spricht und wir natürlich als Evangelische immer von einem Reformationsjubiläum, weil wir uns natürlich darüber freuen, dass es die Reformation gab und es deswegen uns gibt.
Ich bin da auch in meiner historischen Persönlichkeit zwiegespalten. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium und da...
Ich war im katholischen Kindergarten. Zählt das auch irgendwas, oder?
Nein. Ja, ich bin froh, dass du da heil rausgekommen bist.
Oh ja, ich auch. Nein, Quatsch, war
also
aber
ich gut. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium und da war natürlich auch immer ein Reformationsgottesdienst und auch eine Feier und sowas. Und damals weiß ich, dass ich da Gizu begeistert war von so einem Reformationsjubiläumsfeierzeug, weil ich mir auch gedacht habe, ja, eigentlich haben sich ja unsere Kirchen auch getrennt. Also wir sind da im Streit auseinandergegangen an der Stelle, was ja gegen Johannes 17,11, ne, damit sie eins werden, geht. Und ich weiß nicht so recht, was ich daran feiern soll. Und das trage ich immer noch mit. Also diesen Part habe ich immer noch. Ich denke, wenn wir das feiern im Sinne von Juhu, endlich sind wir die verruchten Katholiken los und haben es geschafft, könnte ich nicht mitfeiern. Ja, ja. Man hat ja manchmal diese Attitüde, aber was ich auf jeden Fall mitfeiern kann, und das muss man ja auch sagen, die Reformation tat ja auch der katholischen Kirche enorm gut. Also, dann kam erstmal das Konzil von Trient, da damit haben wir immer noch zu knabbern.
Ich könnte also wahrscheinlich ein paar,
gib mal die Adressen,
im Internet bekannte Seiten nennen, die da ganz schön dagegen wettern würden, vermutlich.
Glaubst du, der Knuddelbär hört uns?
Ich weiß es nicht, aber
hallo.
Also zumindest, was ich von manchen Seiten lese, da auch in der Blogosphäre, ich sag's einfach mal,
Blogozese, ja,
Entschuldigung, natürlich. Ja, also
immer strukturiert sind, zum Papst hingerichtet.
Genau, sind ja da jetzt nicht alle der Meinung, dass die Reformation auch der katholischen Kirche gut getan hat. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also ich würde jetzt keinen konkreten nennen, aber sorry, das wäre dann auch romantische Verklärung. Denn also das, was nachweislich die Reformation innerhalb der katholischen Kirche gemacht hat, ist, dass es ein Konzil einberufen worden ist, was sich mit den Missständen innerhalb der katholischen Kirche halt befasst hat. Und das ist schon ein Verdienst der Reformation. Also, dass man das, also ich wüsste auch nicht, wie man das bestreiten kann. Ja, man könnte natürlich sagen, Angriffskrieg führen und danach mussten sie wissen, wer sie sind. Das ist jetzt nicht Verdienst des jemanden, der den Angriffskrieg geführt hat. So, ja. Aber es ist auf jeden Fall, es hat schon eine stark reinigende Wirkung für die katholische Kirche gehabt. Trient hat gewisse Missstände behoben. Die hat zum Beispiel gesagt, es darf keine Privatmessen geben. Also das, was Herr Luther auch angeprangert hat, ne, dass dann irgendwie, muss ich vorstellen, in so einem großen Dom wie Trier, so, dann schaut man mal herum, wie viele Altäre da sind, und dann waren da halt stündlich Messen worden gehalten, alleine Murmeln von diesem Hochaltar. Und warum wurden die gehalten? Nicht um Gottes Ehre zu haben, sondern weil jede Messe halt mit einem Messstipendium verbunden war. Und es gab eine ganze Klerusschicht am Trierer Dom zum Beispiel, die nur für Privatmessen zuständig war. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und die hatten halt auch einen recht großen, ich glaube, es waren 70 oder 17, da bin ich mir nicht so sicher. Ich nuschel das eigentlich einfach im Englischen. Da merkt man nicht, was es war. So, also, und das ist schon ein riesiger Missstand. Und da hat die Reformation schon ganz klar das gemacht. Und, was man ja auch sagen muss, wenn man so weiterguckt, ich sage, die Theologie in Deutschland ist nur so differenziert und reflektiert, weil wir immer die ökumenische Auseinandersetzung hatten. Mhm. Wenn man sich andere Theologien anguckt, da hat man ja manchmal das Gefühl, uiuiui, die sind auch irgendwie nicht geerdet, ne? Also, klar kann man das so sehen. Gut, Benedikt der 16. kommt halt auch aus Deutschland, aber
gibt immer Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ausnahmen bestätigen die Regeln.
Also ich würde auch dem, um das mal kurz einzuwerfen, auch zustimmen. Ich würde es, glaube ich, Reformationsjubiläum nicht in dem Sinne, wir sind diese Katholiken endlich los, gar nicht, sondern auch eher in diesem, dass sich eben viel dadurch getan hat und dass eben die Reformation viel bewegt hat und auch, glaube ich, für die Gesamtgesellschaft viel bewegt hat und viel in Bewegung gebracht hat. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut so feiern, auch mit Luther sozusagen, denn Luther wollte ja nie die Kirchenspaltung. Also er hat ja nicht, also zumindest vielleicht in seinen letzten Jahren, weiß ich nicht ganz genau, ob er da nicht irgendwann umgeschwenkt ist. Und da ist ja auch so ein bisschen schwierig geworden, auch mit Sicht auf andere Dinge, sagen wir mal so, Antisemitismus und so. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da nicht dann irgendwann auch, gut, da hat er dann natürlich auch den Papst als Antichristen so bezeichnet. Also wahrscheinlich war er dann da schon dafür, sich auch davon zu lösen. Aber im Grunde war Luthers Anliegen ja nicht, dass er jetzt eine neue Kirche gründen will und die Abspaltung von der katholischen Kirche will, sondern er wollte ja genau diese Reformation innerhalb der katholischen Kirche und wollte diese Missstände beseitigen. Und er war ja einfach ein durch und durch Katholik. Also das muss man ja so auch sagen.
Mönch sogar.
Mönch sogar, genau, bis er dann geheiratet hat.
Von der leckeren Biersorte.
Ja, genau. Ja, jetzt reden wir doch historisch über die Reformation.
Ja, ja, aber so, keine Angst, das nimmt uns niemand an, das ist historisch.
Ja, ja, stimmt, aber zumindest mit Blick auf die Geschichte ein bisschen. Aber was jetzt natürlich die spannende Frage ist, finde ich zumindest, die sich damit verbindet, ist die Frage nach der Ökumene. Also vielleicht hätten wir diese Folge auch eher Ökumene nennen können als Reformation. Aber wir nehmen jetzt mal den Reformationstag als Anlass dafür, würde ich
sagen. Öko-Reformation.
Bitte?
Öko-Reformation,
ja. Nein, aber genau, mal auch uns darüber zu unterhalten oder darüber nachzudenken, was denn überhaupt, wie das denn weitergeht. Also ich meine, wir haben jetzt seit 500 Jahren die Kirchentrennung, mehr oder weniger. Und die Frage stellt sich ja schon. Ich meine, es gibt seit wann gibt es die ökumenische Bewegung? Anfang des 19. Jahrhunderts, wann ist denn das entstanden?
Ja, die sind alle so vor dem Konzil rausgekommen. Also Anfang des 19. Jahrhunderts, eher später. Ja. 1960 sind die halt im Konzil gemündet. Ja.
Also das könnt ihr auch so in eurer Prüfung sagen, wenn ihr gefragt werdet. Wir sind da ganz sicher.
Ja. Einfach so.
So, genau.
So grob.
Nein, also keine Ahnung, aber genau. Also auf jeden Fall gibt es diese Bewegung schon eine ganze Weile. Und also mir stellt sich schon immer auch die Frage, was ist eigentlich Sinn und Zweck von Ökumene? Also wohin führt das? Ist das so eine lose Bewegung, in der wir halt sind, die halt immer versucht, so ein bisschen ein paar Sachen zusammenzumachen und mal hier einen Gottesdienst zusammen zu feiern und hier einen Umtrunk zusammen zu machen und da ein Fair Trademark zusammen zu veranstalten? Was weiß ich, was es da alles für Spielarten gibt? Oder ist das wirklich eine Bewegung, die ein richtiges Ziel oder halt die ein richtiges Ziel verfolgt, auch mit dem Ziel, dass es eben keine zwei Kirchen mehr gibt, also dass quasi evangelische und katholische Kirche eine gemeinsame werden irgendwann? Oder also finde ich schon eine spannende Frage. Und ich glaube auch, dass man da recht unterschiedliche Antworten erhalten würde, wenn man in den Gemeinden mal nachfragt, gerade in Gemeinden mit so einem ökumenischen Profil, die sich da engagieren, die Gemeindeglieder mal fragen würde. Ich vermute, dass es da nicht die eine Antwort darauf gibt.
Ich hasse diese romantisierte Vergangenheit. Ne? Wenn man sich mal überlegt, in den 50er Jahren gab es halt den katholischen Kindergarten und den evangelischen Kindergarten. Und weiß Gott, du wurdest getötet, wenn du über diese Linie gehst. Dann gab es das katholische Dorf und das evangelische Dorf und mit den anderen haben wir nicht geredet. Also Konfession wurde da ganz oft auch benutzt als Mittel zur Trennung.
Das Identitätsmarker. Ja. Um einen Begriff aufzugreifen, den wir auch schon mal irgendwann hatten. Ja. Ja, hat auch eine Rolle spielt bei Abgrenzung zwischen zu den Muslimen zum Beispiel, würde ich sagen.
Genau. Ja. Ähnliche Mechanismen, ne? Also das ist einfach dieses, die anderen, die sind alle doof und wir sind alle gut und die haben den falschen Glauben und wir haben den richtigen Glauben und die sind vom Teufel und wir sind nicht so. Also da hat die Ökumene einfach schon sehr, sehr viel erreicht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch die Atheisten, muss man ja auch ehrlich sagen, dass sich die Kirchen auch mal zusammengerauft haben und gesagt haben, hey, sorry, wir reden mal miteinander.
Man hat einen gemeinsamen Feind.
Ja, Feind vielleicht ist es auch das.
Überspitzt, aber genau, man hat ja jemanden von außen, der sowohl evangelische als auch katholische hinterfragt oder angreift, um es mal drastisch zu sagen, und gegen den man sich dann jetzt in so einer, ich sag's jetzt mal, säkularisierten Welt, auch wenn das hatten wir auch schon mal nicht ganz richtig ist, eben gegen den man gemeinsam Position beziehen muss.
Ja, und das ist schon, das schon gut, dass die Ökumene da weitergekommen ist. Also, dass wir das haben, so dass wir uns einfach miteinander auseinandersetzen. Also ich weiß zum Beispiel auch, ich komme aus dem Bonn, aus dem Rheinland, und da läuft halt so die evangelisch-katholische Grenze, ne? So von Bonn an bis so nach Münster, da überlappt sich das so ein bisschen und höher ist evangelisch und drunter ist halt katholisch und nach Osten ist atheistisch. Und das heißt, da, wo ich gelebt habe, gab es eine relative gefühlte 50-50-Vermischung. Also neben der katholischen Kirche stand die evangelische Kirche und das halt so einmal durchgezogen quasi. Und da bin ich in einem ganz, also auch mit protestantischer Schule, in einem ganz durchmischten konfessionellen Verhältnis. Für mich waren Protestanten Christen wie alle anderen auch. So, die Evangelikalen waren die komischen. So, also ich kannte Protestanten aus der Nähe. So. Und wenn man sich dann, da bin ich nach Freiburg gezogen, was ja echt nicht den Ruf hat der konservativsten Fakultät, Und da, ich, also sehr gerne auch über Protestanten Witze gemacht und da schon nicht mehr, weil ich mir dachte so, die lachen da ein bisschen falsch. Ja, die geht so, die haben wahrscheinlich noch nicht mal einen protestantischen Gottesdienst mal besucht oder sowas, ne? Die haben keine Erfahrungswerte davon. Und da bin ich nach Trier, da hör mir auf damit. Also da war es Highlight des Seminars, dass man mal einen protestantischen Gottesdienst besucht hat, wo ich mir da so, what the fuck? Ja. So, als ob ihr in ein Museum geht oder so. Das ist schon krass, wie viel Unwissenheit da immer noch existiert, obwohl wir ja Brüder und Schwestern sind. Christen sind untereinander Brüder und Schwestern, nicht nur Katholiken untereinander und Protestanten untereinander. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine allgemeingültige Erkenntnis.
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie das in bestimmten Kreisen bei euch so aussieht.
Ja, wie gesagt, Kommentarspalte oder an fickt euch at ruach.jetzt. Es ist ja schon verrückt. Und jetzt, wenn wir jetzt auf die Zukunft gucken, da sind ja die Themen vor allen Dingen die Abendbrotgemeinschaft.
Abendmahlgemeinschaft.
Ja, aber eine Abendbrotgemeinschaft würde gehen.
Ach so. Ja, stimmt, ja. Nee, hä? Das musst du erläutern, glaube ich.
Wenn wir gemeinsam Abendbrot essen,
ja. Fabian? Gut, das würde natürlich gehen, genau. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wirklich will mit dir.
Abendbiergemeinschaft?
Das ist schon eher, ja. Ja, genau, also das ist natürlich das vermutlich größte Thema, würde ich jetzt mal sagen. Die Sache mit der Abendmahlsgemeinschaft, die aus meiner Sicht, aus unserer evangelischen Sicht ja kein größeres Problem darstellt, würde ich mal behaupten, zumindest in weiten Teilen. Aufgrund unseres Abendmahlsverständnisses ist das ja, anderes ist.
Welches Abendmahlverständnis hast du denn eigentlich?
Ja, ich habe ein, würde ich sagen, recht reformiertes Abendmahlverständnis.
Also Gedächtnisfeier.
Ja. Genau, ja.
Ja, kann man ja machen. Und würdest du zu den Katholiken in die Eucharistiefeier kommen?
Also ich habe aus meiner Sicht da kein Problem damit, weil für mich ändert sich da ja sozusagen nichts.
Aber also, ja, das genau das ist unser Problem. Aber also
ja,
das
ich kann ja nicht, also ich kann ja auch nicht raus aus meiner Haut, also beziehungsweise kann ja jetzt meine Ansichten auch nicht dann ändern, bloß weil ich woanders stehe sozusagen. Also wenn ich in eine katholische Kirche gehe und ich stelle mir das vor, dann gut, ihr steht nicht im Kreis wie wir, sondern bei euch ist es ja so, dass man dann vorkommt, oder? Bei
uns ist anstehen.
Man steht an, genau. Bei uns ist es so, man stellt sich dann in der Regel, also es gibt da auch unterschiedliche Varianten, aber man stellt sich in der Regel im Kreis und dann kommt der Pfarrer, beziehungsweise die das Abendmahl austeilen.
Christus Blut für dich.
Genau, entgegen. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Worte, die man da sprechen kann.
Das fand ich auch sehr spannend. 5 verschieden oder sowas gehört im Kreis.
Ja, genau. Und dann wird das eben darum, manchmal wird es auch rumgegeben, also dass quasi der eine es dem nächsten gibt, zuerst das Brot und dann der Wein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde es in einer katholischen Kirche machen, ich kann ja auch nicht raus aus meiner Haut und sagen, ja, ich glaube jetzt plötzlich, dass das durch diese Worte des Priesters da vorher wahrhaft zu Gottes, zu Jesu Blut und zu Jesu Leib wird. Also da kann ich ja nicht raus aus meiner Haut. Verstehst du, was ich meine? Ich könnte auch sitzen bleiben, klar. Aber ich würde das auch aus Respekt machen, wenn ich weiß, dass es die Anwesenden stört. Dann würde ich auch nicht vorgehen. Also das sage ich schon ganz klar. Wenn ich weiß, dass das andere stört, dann würde ich da mit ganz paulinisch sitzen bleiben und ihnen keinen Anstoß geben zum. Oder hab das Pauluswort jetzt nicht ganz im Ohr, aber du weißt, glaube ich, worauf ich anspiele.
Ach, im Zweifel immer Paulus.
Ja, genau. Ja.
Aber also der eigentlich trennende Grund bei dem eucharistischen Verständnis ist ja weniger das, was viele annehmen, die Tatsache des unterschiedlichen Verständnisses der Wandlung, denn auch gerade bei den Lutheranern sind wir ja schon ziemlich ähnlich im Verständnis, bei Reformierten, da müssten wir mal gucken. Aber der eigentliche Hauptgrund, der immer angeführt wird, ist, dass wir natürlich im Hochgebet das Papstamt anerkennen. Und das Ämterverständnis ist tatsächlich das, was uns am meisten trennt untereinander.
Okay.
Und wir beten im Hochgebet für den Papst, also die Eucharist, ne, also wir treten in Abendmahlgemeinschaft mit der kompletten Kirche, mit allen Heiligen, Heilige ist auch schwierig, mit allen Heiligen und dem Klerus und natürlich auch dem Papst. Es wird ja gesagt, für unseren Bischof, hier ist es der Stefan, und unseren Papst Franziskus, wird im Hochgebet so erwähnt, und damit ist halt die Abendmahlgemeinschaft erweitert über die Gemeindengrenzen hinweg. Und das ist etwas, was zumindest in der theologischen Reflexion, rein praktisch hat das wahrscheinlich weniger Relevanz, eigentlich der trennende Grund ist.
Ja, so, so viel muss ich sagen, bin ich da in eurer Abendmahlsliturgie nicht. Das,
Weil die Protestanten haben ja weniger ein Problem damit. Oder auch ich als Katholik hätte jetzt weniger ein Problem damit, ein anderes Abendmahlverständnis zu feiern, weil ich der Ansicht bin, das ist, also ich sehe daran nichts Heretisches, nicht Ketzerisches, das wird auch in einer Würde gefeiert, das ist einfach eine andere Art und Weise, wie man das feiert, und ich finde, wenn man sich dieser anderen Art und Weise bewusst ist, kann man auch bewusster hingehen. Also, wenn ich jetzt aber natürlich hingehe und sage, also wenn ich zu euch gehe und sage so, als Glaubenszeugnis lehne ich das ab.
Ja.
Und erst das jetzt aber als im Sinne der Transsubstation, dann denke ich mir so, ja gut, dann komm, dann kannst du es auch lassen, ne? Aber wenn ich sage, okay, ich erkenne das jetzt auch als, ich erkenne diese Abendmahlgemeinschaft auch als Erinnerung daran an, warum nicht? Und wenn man sagt, okay, ob ich das jetzt annehme oder nicht, aber ich nehme das zumindest an als Fleisch und Blut Jesu Christi, okay, und wenn ich das halt nicht kann, dann gehe ich halt nicht hin, so. Aber ich sehe da nichts Heretisches daran, das so zu übernehmen.
Ja.
Also, das ist, keine Ahnung, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Protestanten nicht gerne in Abendmahlgemeinschaft mit dem Papst sind, oder?
Och.
So ein Abendessen mit dem Papst?
Warum nicht?
Auch nicht. Ja, stimmt, das ist, ja, auf die Antwort war ich nicht vorbereitet.
Bitte?
Auf die Antwort war ich nicht vorbereitet.
Und ich war auf die Frage nicht vorbereitet, deswegen kam die Antwort.
Ja, warum nicht?
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, ich weiß nicht. Also
Abendmahlgemeinschaft.
Ja, oder Abendmahl an sich, genau. Weil, ich meine, das ist jetzt nicht das einzige Thema der Ökumene, beziehungsweise es ist jetzt ja auch nicht die Frage, zum Beispiel stellt sich ja eine Frage, ist, wenn wir Abendmahlgemeinschaft haben, damit das Ziel der Ökumene erfüllt?
Ja.
Oder geht es noch weiter, oder hat das auch irgendwie dann, keine Ahnung, zum Beispiel strukturelle Folgen, oder hat Ökumene überhaupt strukturelle Ziele? Also im Sinne von, es muss da auch eine Kirche einfach nur noch sein? Also ich finde zum Beispiel, um da mal Position zu beziehen, dass das nicht sein muss. Also ich glaube, es ist okay, und es ist auch gut so, dass es einfach unterschiedliche Kirchen gibt. Es gibt ja auch innerhalb des Protestantismus unterschiedliche Kirchen. Und das finde ich auch okay, dass die unterschiedlich geprägt sind und in manchen Ausführungen dann eben oder ein bisschen anders ticken sozusagen. Ich finde, es reicht eigentlich, wenn man sich gegenseitig, also als eines anerkennt sozusagen. Als unterschiedliche Ausformungen der einen Kirche. Also genau, da muss man vielleicht auch nochmal den Kirchenbegriff, dass einfach die Gemeinschaft aller Glaubenden ist für mich Kirche, und da gibt es unterschiedliche Ausformungen, und das ist auch okay so. Und das Ziel der Ökumene wäre eben dann, das tatsächlich auch so zu verwirklichen in der Welt, dass wir uns als Geschwister, als Glaubensgeschwister wahrnehmen und auch so behandeln. Und zwar egal, ob jetzt jemand evangelisch oder katholisch ist, dass es diese Konfession nach wie vor gibt, glaube ich, finde ich in Ordnung, wenn das auch, also das Ziel der Ökumene.
Es ist ja auch die Frage, was ist denn Einheit? Also genau, die Frage nach, ne, also braucht die Einheit die Gleichheit?
Genau, das eben nicht.
Oder kann man auch Einheit in Vielfalt sein? Und eigentlich ist ja auch das katholische Prinzip der Einheit in Vielfalt. Also was es innerhalb der katholischen Kirche alles für Strömungen gibt, wo wir eher sagen, hey, das ist eins. Und bei euch ist es eher, die alle Gemeinden sind was Einzelnes, ne? Und die,
ja, aber es ist trotzdem,
setzen ja, einen, sie treten trotzdem in eine Gemeinschaft rein und eine gleiche Strömung rein, aber mit so von die Katholiken neigen dazu, alles immer inklusiv zu denken, während die Protestanten es auch einfach viel eher aushalten, im Konflikt miteinander zu stehen.
Und ich würde es auch, das ist vielleicht auch ein Problem, würde ich jetzt spontan mal sagen, dass natürlich aus katholischer Sicht dann das heißen würde, dass die protestantische Kirche ein Teil der katholischen Kirche werden müsste, sozusagen, oder?
Ja.
Um diese Einheit zu erlangen. Also anders ging es ja nicht, weil es gibt ja keine Kirche außerhalb der katholischen Kirche, wie heißt das? Genau.
Kein Heil außerhalb der Kirche, aber das haben wir gekillt.
Das gilt ja nicht mehr. Aber trotzdem müsste ja nach dem Einheitsverständnis das so werden, dass quasi die protestantische Kirche in die katholische Kirche inkludiert wird, sozusagen.
Gut, es gibt, also das jetzt nur einmal angerissen, es gibt jetzt zum Beispiel die orthodoxen Kirchen stehen in einer viel näheren Kirchengemeinschaft als die protestantischen Kirchen. Die wir ja noch nicht mal als Kirchen anerkennen, sondern nur als christliche Gemeinschaften.
Ja.
Auch ein, ich sag mal, ökumenisches Unding. Theologisch vielleicht korrekt, aber ökumenisches Unding.
Und ich würde sagen, aus unserer Sicht ist es ja völlig okay, wenn, also ich rede jetzt hier, aber aus meiner Sicht wäre es auch völlig okay, die katholische Kirche einfach katholische Kirche zu belassen und die evangelische Kirche evangelische Kirche, aber man kann ja trotzdem eins sein. Also man kann sich ich kann die katholische Kirche mit meinem Verständnis als Teil der einen Kirche Jesu verstehen. Problemlos, finde ich.
Es gibt, wir sind ja ein theologischer Podcast und ich habe noch nicht Rana gesagt, deswegen sage ich jetzt Rana.
Rama.
Es gibt den, es gibt.
Ich sage auch sofort immer Rama, wenn du Rana sagst. Nein.
Wir können auch Rama sagen.
Dann sind
sagen.
Wir auf dem Niveau, das uns angeschmissen ist.
Ja, und zwar, es gibt den sogenannten Rana-Fries-Plan und das ist eine Grundsatzüberlegung zur Einheit der Christen, die Rana halt mit dem, keine Ahnung, wer dieser Fries ist, ich habe den nie in Erfahrung bringen können. Und das Interessanteste daran ist, sie haben mehrere Thesen aufgestellt, haben gesagt, Ökumene kann nur gelingen wie folgt. So, und dann haben sie halt Thesen aufgestellt. Ich glaube, es sind 10, aber oder 8 oder so, egal. Das Wichtigste ist die These 2 und die ist jetzt recht nah an dem, worüber wir gerade geredet haben, deswegen rezipiere ich die mal. Darüber hinaus gelte ein realistisches Glaubensprinzip. In keiner Teilkirche darf dezidiert und bekenntnismäßig ein Satz verworfen werden, der in einer anderen Teilkirche ein verpflichtendes Dogma ist. Im Übrigen ist aber über These 1 hinaus kein ausdrückliches und positives Bekenntnis in einer Teilkirche zu einem Dogma einer anderen Teilkirche verpflichtend gefordert, sondern einem weitgehenden Konsens der Zukunft überlassen. Das gilt erst recht von authentischen, aber nicht definierten Lehrerklärungen der römisch-katholischen Kirche. Das ist besonders bei ethischen Fragen zu beachten. Bei dem Prinzip würde nur das getan, was jede Kirche heute schon in ihren eigenen Angehörigen gegenüber praktiziert. Also, was da gefordert ist, ist, dass man bekenntnismäßig nicht ein Bekenntnis der anderen Kirche in Abrede stellt. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein Dogma, sind wir jetzt bei der Eucharistie, dass es ein Dogma gibt, dass das Abendmahl nur als Transsubstantiation gefeiert werden sollte. Also wir lehnen da per Dogma die Entscheidung der Protestanten ab. Ja, sowas halt nicht. Aber auf der anderen Seite wird auch nicht verpflichtend gefordert, dass das andere anzuerkennen ist. Also dass man so in so eine in so einen Nicht-Angriffspakt einsteigt. Also das andersherum einfacher vielleicht, dass es protestantischerseits nicht die Lehrmeinung gibt, dass man Heilige abzulehnen hat und dass die Katholiken auf der anderen Seite aber nicht fordern, dass die Protestanten Heilige annehmen müssen. So, das ist natürlich der große Plan. Wenn es eine Kirche gibt, dann müssten die Teilkirchen so untereinander arbeiten. Und ich finde das schon interessant, weil es hat was von der Würdigung dem anderen gegenüber. Und es ist, wir können ja bestimmte Sachen nicht lösen. Also wir werden das Ämterverständnis nicht lösen. So, erstmal. Und er sagt das halt, das auf die Zukunft überlassen. Denn es gibt ja schon die Ansage, damit sie einst werden. Ne? Und der Papst ist offiziell nach seinem Auftrag auch dafür verantwortlich, die Einheit der Christen zu gewähren. Was natürlich krass ist, weil er ist gleichzeitig auch der Sprengklotz zwischen den Christen.
Stimmt.
Ne? So, das ist eine ganz schwierige Situation in dem Papstamt selber drin. Also er soll für Einheit sorgen, ist aber gleichzeitig auch Garant für die Trennung.
Ja gut, so. Aber das ist eben aus katholischer Sicht ja gut.
Ich glaube, mit dem jetzigen Papst bricht das halt auch nochmal so ein bisschen auf, ne? Also dass man auch, es ist ja also nur ein vollkommen idealistisch verblendeter Mensch kann ja denken, dass Weltanschauungen zusammenarbeiten können, nur dadurch, dass die eine Weltanschauung bei der anderen eintritt.
Ja.
So funktioniert das nicht. So funktioniert das in der Gesellschaft nicht und so wird das auch nicht zwischen den Kirchen funktionieren. Ne? Sondern es geht da ja eher um eine Anerkennung dem anderen gegenüber auch.
Ja. Also wo stehen wir jetzt am Ende des Podcastes?
Vor der Reformation stehen.
Vor der Reformation, genau.
Hier stehe ich und kann nicht anders.
Ja.
Sage ich gerne vor Prüfungen. Könnt ihr auch vor Prüfungen sagen. Wenn ihr in der Prüfungssituation seid, kleines Schlüsselgedächtnis in der Prüfung.
Hat Luther nie gesagt.
Und dann stellt ihr euch dahin und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und dann bekommt ihr eine 1 bei den Protestanten.
Wenn das mal so einfach wäre.
Ist so, Bruder, ich schwöre.
Ich schwöre, Mann.
Du hast es doch auch geschafft.
Ja, genau. Ich habe es genau so gemacht. Hier stehe ich, könnte auch anders.
Reformation?
Ja, schön, dass es sie gab.
Dass
es sie noch gibt. Ich meine, Reformation ist ja auch ein ständiger Prozess irgendwie. Ich meine, es ist ja auch nicht vorbei. Es war ja bei uns mit der Reformation auch nicht vorbei, sozusagen. Sonst hat ja dann irgendwie. So, eigentlich ist Reformation irgendwie ein dauernder Prozess.
Ich glaube, Reformation ist halt dann wirklich wirkungsvoll, wenn sie sich nicht in historischer Feierei ergießt, sondern wenn man das zum Anlass, dieses Bewusstsein zum Anlass nimmt, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. So nach dem Motto, nie wieder oder sowas. Also, dass man guckt, okay, wie schaffen wir denn einen Dialog untereinander? Immer dieser Dialog, immer dieses Reden.
Anstrengend, aber notwendig.
Können wir nicht mal boxen oder so?
Ja, und ich finde, ich muss sagen, so ein bisschen anstrengend finde ich das auch mit diesen ganzen Luther-Jubiläen feiern und diesen ganzen Luther-Devotionalien, die es da gibt.
Hast du so eine Playmobil?
Nee, habe ich nicht, aber ich habe eine Luther-Badeente.
Das ist auch süß.
Geschenk gekriegt. Ich habe mir kein einziges Luther-Devotionalium selbst gekauft, aber ich habe ein bisschen was geschenkt gekriegt. Und ich finde das manchmal auch schon.
Einstieg in die heiligen
Verehrung.
Einstieg in die heiligen
Verehrung. Ich habe eine Luther-Socke bekommen, da steht auch drauf, hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Das ist in der Tat, Unterhosen könnte man damit auch vorstellen.
ja, es gab ja diese Kondompackung von irgendeiner Jugend. Hast du auch gelesen, ne?
Ganz gefährlich.
Jugendgruppe.
Ja, ja. Das war ja bei.
Es hat ja hohe Wellen geschlagen.
Kreuz und quer oder Kuschel?
Ja, genau. Genau, also ich finde es auch anstrengend mit diesen ganzen Schnickschnack drumrum. Aber ich meine, man muss auch mal sehen, jetzt haben wir Protestanten einmal was, wo wir 500-jähriges Jubiläum feiern können. Ein einziges Mal. Feiern dürft. Dann muss man das vielleicht auch aushalten, das denke ich mir dann immer, ist auch bald vorbei, es sind jetzt noch 3 Tage und dann ist der Drops gelutscht, mit den Feierlichkeiten zumindest. genau, aber es sollte natürlich dann auch genau diese Frage, die du aufgeworfen hast, gestellt werden, weil wenn das nicht gestellt wird und nicht gefragt wird, wie geht's weiter und wie kann Ökumene aussehen und was müssen wir wirklich noch tun und wo ist viel zu wenig passiert, wenn die Fragen nicht gestellt werden, dann ist es zwar alles eine schöne Feierei, aber letztendlich
dann ist, genau, halt Betrug.
Ist es dann irgendwie auch blöd, weil natürlich muss es als Christ, also auch als, finde ich, als evangelischer Christ schon auch irgendwie wehtun, dass es eben diese Einheit nicht gibt in der Form. Und man muss da schon
auch als katholischer Christ.
Ja, es sollte als Christ überhaupt wehtun, dass wir uns als Christen so schwer tun, da zusammenzufinden. Und das sage ich jetzt nicht nur aus protestantischer Sicht, genau, dass eben die katholische Kirche da schuld dran ist, da gibt's, das ist ja nicht so. Sondern es ist ja eine beidseitige Angelegenheit auch irgendwie. Ja, und das sollte einfach wehtun und das sollte ein Stachel im Fleisch sein, den wir hoffentlich irgendwann ziehen können. Ich glaube, dass auf
Anreiz
Gemeindeebene
geben. Ja,
schon sehr viel mehr passiert als auf den theologischen Ebenen oder auf den höher angesiedelten.
wobei auf der theologischen Ebene wahrscheinlich auch
Aber
schon, aber ich sag mal auf der
ja, wahrscheinlich ja.
Bischofsebene
Aber
dann.
ich glaube, auf Gemeindeebene, wenn man die Leute fragt, also das ist jetzt eine Vermutung, aber meine Erfahrung auch mit den ökumenischen, also die ökumenischen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe auf Gemeindeebene, sind schon so, dass ich glaube, da die Grenzen viel, viel unschärfer sind, als oft getan wird. Und
Ja.
ich glaube, da oft auch schon Ökumene wirklich gelebt wird. Ja.
Das war ja so ein flammendes Plädoyer, deswegen kommen wir mal eher zu dem, was wir sonst so machen. Was ist dein Lieblingsreformator? So, so zum Schluss als Rauswerfer.
Ach, ich sag einfach mal Luther.
Luther,
Bis
Luther.
auf die letzten Jahre
Meiner.
wird's sehr schwierig mit Luther, aber so grundsätzlich habe ich schon einen großen Respekt davor, was er da angestoßen hat.
Meiner ist Jesus.
Ja,
In diesem
ja,
Sinne.
ja, ja, ja. Okay. Wieder hintenrum den Protestanten
Sinngemäß.
ausgewischt, ne?
Macht's gut.
Tschüss, bis zum
Tschüss.
nächsten Mal.